Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp. Seit Jahresbeginn gelten für die Invaliditätspension neue Bestimmungen. Die befristete Invaliditätspension wird abgeschafft. Bringt diese Reform die erhofften Effekte und gibt es genügend Jobs für Arbeitnehmer mit gesundheitlichen Einschränkungen? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen sprechen. Und zwar begrüße ich recht herzlich zunächst Günther Leitner. Er ist Leiter der Abteilung Service für Arbeitskräfte in der Bundesgeschäftsstelle des AMS Österreich. Dann Dr. Schuh. Er leitet das Forschungsinstitut ECO Austria und einer seiner Schwerpunkte liegt in der Forschung der Finanzierbarkeit des öffentlichen Pensionssystems. Als nächsten Gast möchte ich gerne Dr. Christian Opperschall begrüßen vom Bundesministerium für Arbeits-, Soziales- und Konsumentenschutz. Er ist Experte für Beschäftigung, Gesundheit und Alterssicherung und Vorsitzender der Steuerungsgruppe für Fit to Work. Ja. Und last but not least, Josef Heinz, Invaliditätspensionsbezieher.
Grüß Gott.
Meine erste Frage ist, wir haben jetzt eben darüber gesprochen, am 01.01.2014 gab es diese Änderungen. Herr Leitner, können Sie das bitte vorstellen? Was hat sich getan bei der Invaliditätspension?
Es gibt keine befristete Invaliditätspension mehr für Personen, die am 1. Jänner das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Nur mehr dann, wenn ihm dauerhafte Invalidität vorliegt, beziehungsweise auf absehbare Zeit Arbeitsfähigkeit nicht hergestellt werden kann. Welche Möglichkeiten haben diese Personen? Ihre Pension wird abgelehnt, aber Arbeitsunfähigkeit wird für zumindest 6 Monate festgestellt. Und hier gibt es dann 2 Möglichkeiten. Die eine ist entweder ins das sogenannte Rehabgeld in das neu geschaffene. Hier bekommen Sie von der jeweiligen Gebietskrankenkasse die Leistung ausbezahlt, die eben Rehabgeld heißt. Und es wird versucht, im Rahmen eines Case Managements die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Zweite Möglichkeit ist, diese Person kann ihren Beruf nicht mehr ausüben, ist aber, wie es so schön heißt, in der neu geschaffenen Bestimmung, Rehabilitation ist zweckmäßig und zumutbar. Dann wird versucht, über ein mehrwöchiges Verfahren nach den Fähigkeiten und Neigungen der betroffenen Person ein neues Berufsfeld zu finden, maximal 3 Berufsfelder, wird ebenfalls die Pension abgelehnt und dann geht der Weg zum AMS, zu uns, wo wir dann diese berufliche Rehabilitation auch durchführen, beziehungsweise wir nicht selbst durchführen, sondern wir über einen Träger leiten wir dann die entsprechenden Maßnahmen ein.
Herr Opperschall, was sagen Sie zu diesen Änderungen, die sich ergeben haben?
Es geht einerseits ja darum, das Arbeitskräftepotenzial zu erhalten. Man spricht ja immer wieder auch von teilweisem Fachkräftemangel. Das ist aber nur möglich in einer gesunden Arbeitswelt. Längere Beschäftigungszeiten für die Menschen bedeutet auch höhere Pensionen, ist auch ein Schritt gegen Altersarmut. Jedes Jahr durchschnittlich, wenn durchschnittlich die E-Pension um ein Jahr später angetreten wird, bedeutet es eine Einsparung von 300 Millionen. Wenn generell das Pensionsantrittsalter angehoben wird um ein Jahr, ist es 1 Milliarde, die man sich erspart. Wir haben ja im Vergleich zum Beispiel zu Dänemark, wo die Personen bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter in der Betreuung der Krankenkassen liegen, bei uns ja eine Institutionenvielfalt. Mit diesem Sozialrechtsänderungsgesetz, wie es so schön heißt, sind die Institutionen noch stärker zur Zusammenarbeit und auch zur gegenseitigen Finanzierung der Maßnahmen angehalten. Gleichzeitig sollen aber die Menschen, die davon betroffen sind, eben nicht zwischen den Institutionen irgendwie überbleiben. Dafür gäbe es eben dann noch das institutionenfinanzierte Fit-to-Work nach dem Arbeits- und Gesundheitsgesetz.
Die Grenze wird ja bei 50-Jährigen gezogen, also jedenfalls jetzt nochmal der Stichtag eben 01.01.2014. Herr Schuh, wie finden Sie diese Grenze?
Natürlich ist es so, dass im Grunde die Reform prinzipiell sehr lobenswert ist. Allerdings die wirkliche Herausforderung in diesem Bereich besteht bei den über 50-Jährigen. Und man hat sich eben jetzt dazu durchgerungen, diese Reform schrittweise einzuführen und diese Abschaffung der befristeten Invaliditätspension für einen gewissen Jahrgang einzuführen. Das heißt, es wird jetzt in etwa 15 Jahre dauern, bis dann die Reform auch vollständig zum Regelpensionsalter gilt. Das ist insofern meines Erachtens ein bisschen der falsche Weg gewesen, denn Wir haben, wenn man es anschaut, die Zugänge zur Invaliditätspension etwa 7.500 Zugänge unter 50, aber fast 20.000 über 50. Und wenn man jetzt anschaut, auch den Anteil derer, die in Invalidität geraten, dann ist der bei den unter 50-Jährigen im internationalen Vergleich deutlich unterdurchschnittlich und bei den über 50-Jährigen wieder auffallend hoch. Das heißt, diese lobenswerte Reform hätte eigentlich gleich flächendeckend eingeführt werden sollen, um die eigentliche Herausforderung anzugreifen. Völlig richtig hat der Herr Opaschall bemerkt, dass wir eigentlich hier ein Nebeneinander von Institutionen haben, wo es in der Vergangenheit so war, dass man dann die Personen auch hin und her geschoben hat. Das heißt, man ist vom AMS zur Pensionsversicherung und wieder zurückgekommen. Und jetzt ist es so, dass man im Grunde diese beiden Institutionen dazu führt, dass sie zusammenarbeiten und schauen, wo können wir jetzt die Person am besten unterstützen. Und das spart schon mal viel Zeit und Mühe. Also ich denke, die Reform als solches ist sehr, sehr lobenswert. Sie wird jetzt natürlich in den nächsten 10 Jahren kaum was bringen, denn ich denke, bei den unter 50-Jährigen ist es sicherlich so, dass hier die Zahl der betroffenen Personen überschaubar ist. Es ist auf jeden Fall gut, der Weg der Aktivierung, dass man Menschen hilft, wieder auf die Füße zu kommen und sich nicht damit begnügt, Transfers auszuzahlen. Aber leider hat man eigentlich die zentrale Herausforderung, nämlich die über 50-Jährigen, auf die Zukunft verschoben. Und da verliert man, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit, die wir eigentlich fast nicht haben.
Das heißt, Sie hätten die Altersgrenze höher angesetzt, oder?
Im Grunde bin ich dafür, dass man sagt, wenn jemand eine gesundheitliche Beeinträchtigung hat, dann ist das nicht Aufgabe der Pensionsversicherung, sondern das ist ein spezielles Problem, wo AMS und auch das Gesundheitssystem gefragt sind und das Sozialsystem. Aber im Grunde her zu vermitteln, dass es mehr oder minder eine Pension ab 17 gibt, in der man dann vollständig aus dem Erwerbsleben ausscheidet, das ist verfehlt und nicht zeitgemäß. Andere Länder sind da einfach diesem Gedanken der Unterstützung zur Aktivierung einfach viel konsequenter näher getreten. Ich glaube, man sollte eigentlich dieses Thema Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit aus der Pensionsversicherung völlig herausnehmen. Und das jetzige Modell geht ja in diese Richtung, aber halt halbherzig. Einerseits, weil es ja die unbefristete Invaliditätspension weitergibt für sehr schwere Beeinträchtigungen und andererseits, weil man es nur für die unter 50-Jährigen am Anfang macht und halt sehr lange zuwartet, bis man es dann völlig konsequent durchzieht. Also es ist ein bisschen, würde ich sagen, der Mut, das wirklich voll durchzuziehen, hat gefehlt.
Herr Leitner, wie sehen Sie das?
15 Jahre wird es nicht dauern, weil es gibt jetzt eine Faustregel, wo man sagt, 5 Jahre soll diese Person noch arbeiten können, dass sich Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation wohlgemerkt hier noch rechnen. Aber ich gebe Ihnen recht, rund 10 Jahre, bis die Jahrgänge durch sind, wird es noch dauern. Und vor allem, aber da wird vielleicht der Kollege Opaschall dann einiges sagen, man muss frühzeitig damit beginnen, nicht bis es ein möglicher Pensionsfall wird, sondern frühzeitig hier anzusetzen, um genau drohende Arbeitsunfähigkeit zu vermeiden oder hintanzuhalten. Und da gibt es eben auch Bestrebungen dahingehend, hier etwas zu tun, unter anderem mit dem Programm Fit to Work.
Herr Opaschall, möchten Sie auch näher darauf eingehen, beziehungsweise wo hätten Sie die Grenze gezogen?
Ich würde damit vielleicht so beginnen. Die Frage der Konsequenz, also es geht ja um zwei Dinge. Das eine ist der Vertrauensschutz. Ich glaube, es ist auch jetzt schon nicht leicht, wenn man, dass jetzt die Voraussetzungen mit einer langen Vorlaufzeit jetzt geändert wurden. Und das zweite ist, Österreich ist deshalb auch im internationalen Vergleich so erfolgreich, weil sie auf die Sozialpartnerschaft bauen kann. Und die Sozialpartner, die maßgeblich an diesem Zustandekommen beteiligt waren in den Verhandlungen, die dann auch die Eckpunkte eingeschlagen haben, haben sich eben auf diese Lösung geeinigt. Und es sind viele Player am Tisch und es hat mehrere Entwürfe gegeben. Und jetzt ist halt das herausgekommen, auf den sich die beiden Regierungsparteien und die Sozialpartner geeinigt haben. Also ich halte das für einen ersten wichtigen Schritt. Es muss ja auch von den Menschen und von der Bevölkerung angenommen werden. Also wenn ich jetzt gleich sage, nach 2 Jahren gibt es das alles nicht mehr, würde man, glaube ich, eine große Verunsicherung schaffen. Und man muss einfach auch die Voraussetzungen sehen. Es geht um eine gesunde Arbeitswelt. Da fehlen noch viele Stellrädchen.
Herr Schuss, Sie haben gesagt in einem Interview, dass Sie sehen, dass die Zahl der Anträge über 50 weiterhin konstant hoch bleibt und auch steigen wird.
Also ich würde erstens einmal jetzt dieses mäßige Reformtempo, das hier stattfindet, nicht verteidigen wollen. Im Grunde ist ja dieses Rehabgeld eine Weiterentwicklung der befristeten Invaliditätspension, praktisch eine Mehrleistung für den Versicherten, nämlich dass man nicht nur sagt, du kriegst einen Transfer, sondern es wird auch eine Unterstützung gegeben, wieder fit zu werden. Also ich denke, da kann man den Vertrauensschutz nicht herbeiziehen, sondern im Gegenteil, das wäre ja ein Service für die über 50-Jährigen, dass man sich mehr um sie bemüht. Das Zweite ist, wir sehen ja nur die Spitze des Eisbergs. Also bei den Zuerkennungen, die bei so etwa 25.000 Zuerkennungen pro Jahr liegen, in Summe, dahinter stehen Anträge bei 65.000 Personen, die sich um eine Invaliditätspension entsprechend bemühen. Das heißt, der Andrang ist ja noch viel größer als das, was wir sehen. Und in dem Sinne wäre es natürlich schon wirklich wichtig gewesen, dass man hier entsprechend zügiger zur Tat schreitet.
Josef Heinz, Sie beziehen Invaliditätspension. Wie lange denn schon und wie kam es dazu?
Seit 27 Jahren, genau. Ich habe den elterlichen Betrieb dann zusperren müssen und dann ist in die Pension gegangen. Da war nichts mehr zu machen. Von der Hand in den Mund praktisch. Also man kommt nicht aus.
Können Sie das ausführen?
Wenn man nicht unterstützt wird von Bekannten oder so, die haben dann mal einladen oder so, ist sehr eng, wie ich gehört. Ja. Kann man ruhig sagen, es ist immer sehr knapp. Also was Größeres darf nicht passieren. Irgendwas kaputt wird, schaut
es
schlecht aus.
Es gab damals keine Versuche, einen neuen Job zu finden?
Das war ganz schwer, weil ich natürlich versucht, gibt es also ein Beispiel, ich habe dann die Ausbildung gemacht für Personalverrechnung und habe da eine Firma angerufen, habe ihm das alles erklärt, was ich gemacht habe und zum Schluss, ich bin da immer dafür, dass man dazu sagt, dass eine Behinderung vorhanden ist. Sekundenlange Pause, dann sagt er, wissen Sie, ich will nicht zu nahe treten, aber Sie wissen eh, wie die Leute sind, wenn da ein Rechenfehler passiert. Nur wenn man gehbehindert ist, ist das, glaube ich, nicht relevant, wenn man rechnet nicht mit den Füßen, sondern mit dem Kopf. Ne? Aber das ist so ein Beispiel. Irgendwann streicht man die Segel.
Also die durchschnittliche E-Pensionshöhe bei Männern ist 1096 Euro 2012, bei der Alterspension ist 1463, also man kann sagen fast zwei Drittel ist die E-Pension niedriger als die Alterspension. Bei den Frauen ist es dann 722 zu 871, also man sieht schon, dass die E-Pension, wir haben das ja gerade gehört, schlechter gestellt ist. Was man auch noch sagen kann, ist, dass die E-Pensionsbezieher im Durchschnitt auch weniger lang leben als die Alterspensionisten. Das sollte man zumindest in der Diskussion berücksichtigen. Ich beneide ja den Kollegen Schuh, wenn er so frei von der Leber weg Kritik üben kann. Ich bin in einer anderen Funktion. Wir können uns jetzt endlos sagen, das ist zu viel oder zu langsam. Ich sage, es ist die richtige Geschwindigkeit.
Herr Schuh? Ich pflichte bei, dass eben wirklich das Einkommen von Bezieherinnen von derartigen Leistungen sehr, sehr niedrig ist. Ein Grund mehr eigentlich zu bemühen, nach Möglichkeit, sie besser in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und ich glaube, einen Punkt, wo ich schon ein bisschen auch wieder die Dimensionen zurechtrücken möchte, ist, wenn man über den Zeitverlauf schaut, wie sich auch die Gründe verändert haben, warum jemand in eine Erwerbsunfähigkeitspension gerät. Das sind heute nicht mehr die Beeinträchtigungen des Bewegungsapparats, also nicht diese klassischen Fälle eines Bauarbeiters, sondern es sind zurzeit hauptsächlich psychische Erkrankungen, die Gründe sind. Ein Grund mehr zu schauen, dass man die Personen doch wieder fit kriegt und in den Arbeitsmarkt hineinbekommt, denn ich denke, eine Hüfte kann man jetzt tatsächlich nur mehr einigermaßen zusammenflicken, aber ich denke, psychische Erkrankungen gibt es sehr wohl Möglichkeiten, hier gerade mit Unterstützung was zu bewegen. Also da würde ich schon darauf drängen, dass man diese Reform durchzieht und eben vielleicht hätte man es durchaus beschleunigter machen können.
Aber vielleicht zu dem Thema Wiederherstellen. Genau dazu dient auch dieses Case Management bei den Gebietskrankenkassen, Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. Vielleicht ein Wort noch zum Finanziellen, weil der Kollege Oberschall gerade die Höhen angesprochen hat. Geht wer in diese berufliche Rehabilitation, dann bekommt er von uns das sogenannte Umschulungsgeld vom AMS, neben der Maßnahme der beruflichen Rehabilitation. Das ist das Arbeitslosengeld plus 22%, aber jedenfalls als Mindestsatz für 2014 heute zumindest genau 1.000 Euro. Oder heute, wenn das Arbeitslosengeld höher sein sollte, dann Arbeitslosengeld plus 22% dazu.
Aber Sie wurden nicht umgeschult damals nochmal, um nochmal zurückzufragen?
Bei mir ist sowieso, das ist eine Auszugszulage, da bin ich unter, okay. Das war bei dem Geld noch dabei, die erste Stufe des Pflegegelds, die alte Stufe. Also ohne dem käme ich gar nicht auf 1.000 Euro, das wäre wesentlich weniger. Aber das ist ja kein Einkommen, das ist ja Sozialleistung.
Jetzt hätte ich noch eine Frage, wie offen ist denn eigentlich Ihrer Ansicht nach der Arbeitsmarkt für diese Arbeitnehmer? Die Arbeitslosenzahlen sind ja im Steigen. Alleine bei Menschen über 50 Jahre waren es im Februar 91.000 Menschen. Der Wert ist stark steigend. Wie sehen Sie das? Wie offen ist der Arbeitsmarkt derzeit? Herr Opperschall?
Das Problem ist ja auch, dass es zum Teil, wenn man jetzt einmal so weit kommt, dass man einen E-Pensionsantrag stellt, dann ist es ja schon so, dass man über eine gewisse Zeit unter nicht so tollen Bedingungen gearbeitet hat. Es geht ja auch um Arbeitnehmerinnenschutz. Früher war es das Heben oder das lange auf den Bildschirm schauen. Es gehört genauso ein großer Augenmerk auf eine gesunde Arbeitswelt gelegt im Interesse der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wenn ich bessere Bedingungen schaffen kann, gibt sich auch eine gewisse Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. Der überproportionale Anstieg der Älteren hat also die Gründe. Ein Grund ist die Demografie, dass diese Jahrgänge jetzt nachrücken. Der zweite, jetzt nicht so erfreuliche Grund, ist die Konjunktur, die nicht in dem Ausmaß anspringt, dass man dieses steigende Arbeitskräftepotenzial absorbiert. Ja. Ich glaube, dass wir da viel schauen müssen, wie wir die Arbeitsplätze so gestalten. Und das machen wir jetzt in diesem Zusammenhang auch schon, dass die Anwesenheitszeiten bei den Umschulungsmaßnahmen niedriger sein können als früher. Auch wenn einer jetzt reintegriert wird, der kann jetzt, eben wenn er psychisch beeinträchtigt ist, dauert die Reha einige Zeit und dann stellt man ihn genau wieder auf denselben Arbeitsplatz hin, der vorher dieses Krankheitsproblem ausgelöst hat. Also auch da muss man umdenken und den Unternehmern und den Beschäftigten Unterstützung anbieten.
Welche Rolle spielen denn da auch Beihilfen und Förderungen, Herr Leitner?
Beihilfen und Förderungen spielen hier eine ganz wesentliche Rolle. Viele, gerade ältere Personen, verlieren auch wegen gesundheitlichen Einschränkungen immer wieder ihren Job, weil sie in dem Ausmaß zum Teil nicht mehr leistungsfähig sind, aber natürlich nicht invalid oder berufsunfähig. Hier haben wir auch jetzt schon, also das ist nicht alles, was jetzt 2014 neu ist, aber hier haben wir die unterschiedlichsten Möglichkeiten von Eingliederungsbeihilfen, wo wir Unternehmen zu den Lohnnebenkosten dazu zahlen. Wir haben die Möglichkeit einer sogenannten Kombilohnbeihilfe, die es auch jetzt schon gibt, die wir aber mit Sommer dann ausweiten werden. Jetzt gibt es sie derzeit für ein Jahr, zukünftig sogar für bestimmte Fälle, nämlich die beruflich rehabilitiert worden sind oder die Rehabgeld bezogen haben, bis zu 3 Jahren. Wir haben ein Programm, das zieht zwar nicht auf Ältere ab, aber für Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die keine Ausbildung haben, das sogenannte Projekt Aufstieg heißt das. Wir haben sozialökonomische Betriebe, die speziell für Leute sind, die nicht am ersten Arbeitsmarkt unterbringbar sind, aus den unterschiedlichsten Problemlagen. Das ist der sogenannte zweite Arbeitsmarkt, wo wir sie in so geförderten Beschäftigungsverhältnissen hier wieder fit machen wollen für den ersten Arbeitsmarkt. Was wir auch vor 3 Jahren eingeführt haben, überhaupt um die Probleme gut diagnostizieren zu können. Wir nennen das Perspektivenplan, aber da sind auch viele Ältere dabei, wo wir so eine Art Screening mit denen machen und sagen, an was mangelt es denn, was soll mit dieser Person ganz zielgerichtet passieren, dass unsere Kollegen dann beim AMS aufgrund dieses Perspektivenplans auch dann die entsprechenden Maßnahmen einleiten können. Das kann sein Qualifizierungsmaßnahmen, das kann sein Unterstützung bei der Jobsuche und so weiter und so fort.
Herr Schuh, was muss Ihrer Meinung nach geschehen, damit Arbeitnehmer länger im Arbeitsprozess bleiben?
Also ich bin überzeugt, wir brauchen die Älteren am Arbeitsmarkt sogar ganz dringend. Wenn wir uns anschauen, seit 2009 wurden in Österreich 125.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Gleichzeitig muss man sehen, dass bei den über 50-Jährigen die Beschäftigung um 160.000 Personen gestiegen ist. Das heißt, die über 50-Jährigen bestimmen überproportional das Beschäftigungswachstum. Ohne sie gäbe es gar keines mehr. Die Älteren sind eigentlich recht gut in den Arbeitsmarkt integriert. Das Problem, das wir sehen, dass über 50-Jährige Schwierigkeiten haben, wenn sie einen Job verlieren, wieder in einen hineinzukommen. In Österreich wird meines Erachtens der Fehler begangen, dass wenn man jetzt darüber nachdenkt, einer Gruppe zu helfen, man zuerst daran denkt, diejenigen zu schützen, die einen Job haben. Aber die sind im Grunde am wenigsten eigentlich unterstützenswürdig, sondern wir sollten allen jenen helfen, die einen Job suchen. Die tun sich ganz besonders schwer und da muss einfach wirklich ein Umdenken stattfinden und da müsste man meines Erachtens auch die Mittel konzentrieren, dass man diejenigen unterstützt, um wieder in einen Job hineinzukommen. Das AMS hat ja sehr, sehr viele Instrumente zur Verfügung, aber da muss man eben, glaube ich, die Schwerpunkte richtig setzen und weniger jetzt im Schutz derer, denen es ohne dies schon besser geht. Und was jetzt die Arbeitsbedingungen betrifft, da würde ich dann schon wieder ein bisschen kritisch anmerken, dass unser Sozialsystem oft genau diese Symptome hervorruft, die wir dann sehen. Denn es wird vermittelt, mehr oder minder in Österreich, naja, wenn es irgendwie eine beißt, 20, 30 Jahre, dann darfst du dann eh aus dem Arbeitsmarkt früher ausscheiden. Jetzt gibt es die Bestrebungen im Bereich der Baubranche, dass man dort ein Frühpensionsmodell schafft. Und was signalisiert das? Man sagt, bleib bei uns, akzeptiere vielleicht nicht so ideale Arbeitsbedingungen, dafür darfst du dann früher in Pension gehen. Das ist der verkehrte Weg, weil im Grunde müssen wir die Menschen auch unterstützen, dass sie sich dagegen wehren, gewisse Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, die nicht gesund sind. Und nur wenn wir auch dieses Signal setzen, wird es auch passieren. Wir machen teilweise genau das Gegenteil und wundern uns dann, dass wir überproportional schlechte Bedingungen und auch einen unterdurchschnittlichen Gesundheitszustand haben. Und ich glaube, da sind im Grunde die Schwerpunkte bei uns etwas falsch gesetzt. Also zusammenfassend, helfen, einen Job zu finden statt schützen und im Grunde auch wirklich genau in die Richtung gehen, wir wollen die schlechten Arbeitsbedingungen nicht und wir fördern sie teilweise versteckt und das sollten wir vermeiden.
Also welche Maßnahmen würden Sie sich konkret wünschen?
Also ich glaube, alle im Bereich des Arbeitsmarkts, alle Maßnahmen, die jetzt eine Beschäftigungsaufnahme fördern, da gehört natürlich dann auch bei Bonus-Malus-Systemen in die Richtung, dass man eben wirklich die Einstellung fördert und dass man auch das bestraft, was nicht gehört, nämlich dass man dann wirklich die Menschen in den Ruhestand drängt und auch teilweise dann das Arbeitslosenversicherungssystem missbräuchlich meines Erachtens nutzt. Es ist nicht dafür gedacht, dass man sagt, ich gehe ein halbes Jahr früher in Pension über die Arbeitslosenversicherung. Das ist nicht der Sinn der Arbeitslosenversicherung. Aber natürlich helfen, wenn jemand einen Job aufnehmen will und da kann der Staat auch was zuschießen. Das hilft ja auch der Gesellschaft. Und ich halte überhaupt nichts von diesen Maßnahmen, die dann so einen vorzeitigen Pensionsantritt fördern. Noch dazu, wo dann gewisse Branchen, die dann vielleicht eben nicht die besten Arbeitsbedingungen haben, einen Vorteil daraus ziehen. Das würde ich auf jeden Fall unterlassen. Da halte ich nichts davon, weil das genau das Gegenteil von dem bewirkt, was wir wollen.
Herr Leitner, was sagen Sie dazu?
Wir haben hier die unterschiedlichsten Programme und aber eines muss ich auch dazu sagen, die Mittel der Arbeitsmarktförderung sind enden wollend oder nicht unbeschränkt, wobei es hier auch im Rahmen dieses Sozialrechtsänderungsgesetzes hier für uns einen Vorteil gibt, dann gibt es allerdings erst seit heuer, wenn wir Leute, die entweder ein Rehabilitationsgeld gehabt haben, jetzt wieder arbeitsfähig sind, bekommen wir zusätzliche Mittel von der Pensionsversicherungsanstalt, wenn wir diese Leute wieder integrieren, beziehungsweise wenn auch notwendig noch qualifizieren. Also hier werden uns zusätzlich Mittel zur Verfügung gestellt. Aber wie gesagt, es ist natürlich zum Teil nur begrenzt möglich. Das muss man auch sagen und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es wird wahrscheinlich ohne, wie das dann immer ausschaut, das Bonus-Malus-System, ohne dem wird es nicht ganz gehen.
Herr Oberschall, es gibt nun ja Initiativen wie zum Beispiel Fit to Work. Jetzt würde ich Sie gerne bitten, die mal kurz vorzustellen. Was ist denn Fit to Work genau?
Es ist ein Vernetzungsprojekt oder Programm, wo die Angebote der Sozialversicherung, des AMS, des BSB angeboten werden. Und darüber hinaus gibt es eben eine Erstberatung, ein vertiefendes Gespräch und ein sogenanntes Case Management. Wir haben mittlerweile mehr als 26.000 Leute, die dort einmal Kontakt genommen haben. Wir haben fast 200 Betriebe. Es gibt ja drei Schienen, die Personenberatung, die Betriebsberatung und die Öffentlichkeitsarbeit, wo wir genau das versuchen, die Öffentlichkeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen zu sensibilisieren für das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz oder am Arbeitsmarkt und wo ja viele Akteure einiges tun, also sowohl die Unfallversicherung, auch die Krankenversicherung, in jedem Bundesland ein bisschen anders. Es passiert sehr viel, aber mit dem Fit to Work möchte man das halt transparenter machen und besser nutzbar machen für möglichst die Klienten und Kunden aller. Ich hoffe, ich habe das BSB nicht vergessen, aber das gehört jedenfalls auch noch zu dieser Gruppe dazu.
Und welche Erfahrungswerte wurden damit gesammelt?
Am Anfang war es irrsinnig schwierig, diesen per Gesetz verordneten Institutionen übergreifenden Ansatz auch durchzuführen. Also wir haben ja schrittweise zuerst in drei Bundesländern, dann in den nächsten drei und seit 1. Jänner 2013 in allen neun Bundesländern begonnen. Das waren einfach institutionelle Anfangsschwierigkeiten. Fit2Work kann auch nicht alle Probleme lösen. Ja, wir versuchen halt, die Menschen so weit zu begleiten und sie dann, wenn es gut geht, wieder auf einen Arbeitsplatz, bis zu einem neuen Arbeitsplatz zu bringen. Aber es gibt auch dann Einzelfälle, wo das nicht so gelingt. In unserem Jargon heißt es multiple Problemlage. Fit2Work kann nicht alle Probleme lösen.
Josef Heinz, was würden Sie sich denn wünschen? Jetzt haben wir ja schon mal besprochen, auch dass es sehr niedrig ist. Was würden Sie sich wünschen oder welche Erwartungen hätten Sie gestellt?
Ja, der Herr Doktor gesagt hat, dass man nicht die Leute in die Pension drängt, sondern schaut, dass man die fördert. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Weil dann wird man irgendwann einmal so gedrückt. Man versucht, sich zu integrieren, es funktioniert nicht. Und dann wäre das schon gut, wenn man die Leute versucht zu integrieren, dass die Möglichkeit haben, wieder einzusteigen, trotz Behinderung.
Die Frage des unterschiedlichen Pensionsantritts unterschiedlicher Berufsgruppen. Nicht? Es gibt da verschiedene Regelungen, also die Schwerarbeiterpension, um nur die herauszunehmen. Ich denke, das Fernziel sollte sein, dass die Arbeitsbedingungen für die Berufsgruppen möglichst gleich sind. Jetzt sind sie es noch nicht. Und das hat auch diesen historisch, glaube ich, gewachsenen und sozialpartnerschaftlich abgesegneten Zugang, dass man sagt, naja gut, also es gibt da eben unterschiedliche Behandlungen. Man muss zuerst einmal die Bedingungen schaffen, damit man dann auch die Schlussfolgerung ziehen kann. Also ich kann aber die Sicht von Schuh nachvollziehen, ja, also als Blick in die fernere Zukunft.
Genau, die fernere Zukunft wäre jetzt nämlich eh noch meine Abschlussrunde. Jetzt möchte ich noch die beiden Herrn Schuh mal zunächst bitten, auch etwas über, also was Sie sich jetzt nochmal wünschen für die Zukunft, für die Entwicklung zu sagen.
Naja, für die Zukunft, denke ich, ist es wichtig, dass die jetzt gesetzten Ansätze auch wirklich dann konsequent verwirklicht werden. Ich denke, bei den Reformen, die jetzt stattfinden, kommt es auch darauf an, dass sie entsprechend gelebt werden. Gesetz ist einmal sicherlich positiv, aber es kommt darauf an, wie es umgesetzt wird und ob es dann tatsächlich gelingt, das Ziel zu erfüllen, nämlich diejenigen, die dann hier eine Unterstützung suchen, dass die dann auch wieder Fuß fassen auf dem Arbeitsmarkt. Was die Zukunft betrifft, ist es so, dass wir im Grunde in einer Phase leben, die sehr entscheidend auch für unsere Gesellschaft ist, weil wir haben sehr stark besetzte Altersjahrgänge, die jetzt in dieses Alter so um 50 kommen und die brauchen wir ganz dringend eigentlich, um die Wertschöpfung, um die Arbeitsplätze in Österreich, den Wohlstand und auch das Sozialsystem entsprechend zu unterstützen. Und wenn da es so bleibt wie jetzt, dass im Grunde im Schnitt die Österreicherinnen mit 58,5 Jahren aus dem Erwerbsleben scheiden, dann sind wir doch in einer sehr, sehr, glaube ich, kritischen Phase, die sich dann wirklich sehr, sehr verschärfen würde. Und das heißt, ich hoffe, dass die Reformen greifen, funktionieren und dass tatsächlich dann, ich denke, bei der Integration der Älteren in den Arbeitsmarkt mehr passiert, als jetzt da als Zielvorgabe ist. Also ich finde das irgendwie fast lächerlich, wenn man sagt, wir wollen das einmal über 60 Jahre anheben, das Pensionsantrittsalter. Wir waren im Jahr 1970 bei 61,5 Jahren bei Arbeitsbedingungen, die unvergleichlich anders waren als heute, wo viel, viel mehr Personen in manuellen Berufen tätig waren, mit ganz anderen technischen Möglichkeiten. Und natürlich gehört auch ein Umdenken aller dazu. Also auch die Unternehmen sind gefordert, dass sie hier nicht so reagieren wie in der Vergangenheit. Und da muss irgendwie der Schalter in allen Köpfen umgelegt werden. Und da geht es auch nicht um Schuldzuweisungen, sondern im Grunde sind wir alle oft Opfer fehlgeleiteter Regeln. Also das ist dann wie ein dressierter Affe, der halt genau das macht, wie es am sinnvollsten scheint für ihn. Und für alle Beteiligten ist es eigentlich das Schlechteste. Und da sind wir auf dem richtigen Weg. Ich finde halt teilweise ein bisschen mutlos und zu langsam, aber da bin ich zuversichtlich, dass wir vielleicht ein bisschen dann den Turbo zünden.
Herr Leitner, nun möchte ich noch mit Ihnen einen Blick in die Zukunft werfen, abschließend.
Ja, wie gesagt, Programm ist gut, keine Frage. Allerdings, wie gesagt, wenn die Leute hier in den neuen Möglichkeiten sind, ist das Problem schon sehr weit fortgeschritten. Ansetzen müsste man, wo der Kollege Opperschall aufgehört hat, ja, genau, dort die Früherkennung, wenn Leute mehr, was jetzt passiert in Fit2Work, wenn sich Krankenstände häufen, länger krank sind, müsste vom System her hier den Leuten geholfen werden, dass es gar nicht so weit kommt, dass ihm ein Pensionsantrag gestellt wird oder die Person sonst zumindest die Arbeit verliert. Fördermittel kann man nur begrenzt einsetzen. Es muss auch begleitende Maßnahmen geben, keine Frage. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind da trotzdem auf einem guten Weg.
Das ist ein schönes Schlussstatement. Ich möchte mich bei meinen Gästen herzlich für das Kommen bedanken. Das war Freak Radio für heute. Nähere Informationen zu dieser und anderen Sendungen finden Sie unter www.freak-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopf.